Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 255, Matthäus 26, 17 bis 30.
Brot und Wein als Leib und Blut Christi? Ist das noch zeitgemäß? Haben Sie schon einmal an einem evangelischen Abendmahl oder einer katholischen Eucharistie teilgenommen? Was empfinden Sie bei dem Gedanken, den Leib Christi bzw. sein Blut in sich aufzunehmen? Alles nur symbolisch oder doch irgendwie real? Was soll denn der Sinn von dem Ganzen sein? Ja, am besten, wir sehen uns dazu eine der Bibelstellen an, in dem das letzte Mal von Jesus mit seinen Jüngern beschrieben wird. Wir nehmen dazu das Matthäusevangelium, Matthäus 26, Abvers 17, da steht: Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nah, ich will bei dir das Passahmahl halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen, und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Ja, dieses Passafest, eigentlich heißt ja Pessach, das ist jetzt nur unsere irgendwie geartete Eindeutschung, das Pessachfest, das ist eines von den drei Wallfahrtsfesten der Israeliten. Also das ist, man kann sagen, Wallfahrtsfest sind Freudenfeste, wo man alles kommt nach Jerusalem und freut sich. Pessach ist eins von den dreien. Die anderen, das ist Schauwort, da werden die Erstlinge der Ernte gefeiert und auch die Gesetzgebung, jetzt am Berg Sinai. Und dann gibt es noch Sukkot, Das ist das Laubhüttenfest. Da wird die Wanderung durch die Wüste gefeiert. Ja, Pessach heißt eigentlich Vorübergehen oder Schonung. Hier geht es darum, zu feiern, dass die Israeliten befreit wurden, dass sie gerettet wurden. Und zwar aus der Sklaverei in Ägypten. Also es geht um den Auszug aus Ägypten, dass der gefeiert wird. Und diese Feier, das ist eine Art von Erinnerungsmahl. Es ist die Erinnerung an das letzte gemeinsame Mahl aller Israeliten vor dem Auszug. Vorher wurde der Chef von Ägypten, also der Pharao, massiv unter Druck gesetzt. 9 Plagen wurden ihm verheißen. Immer schien er nachzugeben und dann hat er doch gesagt, nein, das verkraften wir. Und jetzt droht ihm die 10. Plage. Die ist richtig heftig. Das ist nämlich der Tod aller Erstgeburten in Ägypten. Und es ist klar, dass er in dem Augenblick, weil auch sein eigener Erstgeborener sterben wird, dass er dann erst einmal nachgibt. Und deswegen sollten alle Israeliten sich vorbereiten. Sie sollten schon ein Lamm schlachten, sie sollten es aufessen und sollten das Blut an die Türpfosten ihrer Häuser schmieren. Und wenn der Todesengel durch Ägypten hindurchgeht, dann wird er an diesen Häusern vorbeigehen. Man könnte das symbolisch wirklich betrachten als der Tod des Lammes rettet vor dem Tod. Außerdem sollten sie ungesäuertes Brot bereiten. Ungesäuert heißt, das ist wie ein Symbol der Eile. Wir haben keine Zeit, das Brot gären zu lassen. Morgen müssen wir weg. Also wird einfach Mehl und Wasser und das wird einfach dann gebacken. Das ist nicht so wahnsinnig schmackhaft, aber es ist Brot. Und interessant ist, dass das heute ja noch gefeiert wird in Israel oder wo auch immer Juden zu Hause sind. Und dort haben die auch eine entsprechende Sitte oder eine Kultur, in der die fermentierten Speisen, also alle fermentierten Speisen, aus dem Haus geschafft werden müssen. Das wird dann so richtig gehend eine Art von Familienfest, wo auch dann für die Kinder irgendwas versteckt wird, zum Beispiel an Brot. Und die freuen sich, wenn sie da noch was finden und dort noch was finden. Also damit so richtig gehend alles aus dem Haus geschafft wird, was fermentiert wird. Ja, damals war es so, dass diese Schlachtung der Lämmer, das können Ziegenlämmer oder Schaflämmer gewesen sein, dass die eigentlich nur im Tempel selbst stattfinden durfte. Und auch das Fest selber durfte nur innerhalb der Stadtmauern begangen werden. Heute nicht mehr möglich, klar. Und das heutige Fest ist durch die Rabbiner angepasst worden. Und interessant dabei ist, dass man nicht mehr so ganz genau wissen kann, wie das zur Zeit von Jesus eigentlich war. Weil man hat nur wenig Dokumente darüber. Und interessanterweise ist der Bericht im Neuen Testament das älteste verfügbare Dokument zum Passafest. Also historisch durchaus auch für die Juden sehr wertvoll. Ja, so diese Feier des Passamahls war offensichtlich für Jesus und seine Jünger selbstverständlich. Es war sicherlich nicht das erste Mal, sondern vielleicht das dritte Mal. Ja, und da sie nun, wo wohnten sie? Sie wohnten auf dem Ölberg bei den Geschwistern Martha, Maria und Lazarus in Bethanien. Und damit sie das Passafest feiern konnten, mussten sie natürlich auch eine Bleibe in Jerusalem suchen. Und die Jünger fragten Jesus also, wo sollen wir das vorbereiten? Und sie bekamen die Anweisung, übrigens wirklich ziemlich ähnlich wie dann bei dem Esel, den sie sich suchen sollten, damit er dann dort einreiten kann. Sie bekamen die Anweisung, geht nach Jerusalem Und dort findet ihr jemanden, der wird jetzt hier nicht mit Namen genannt, aber Markus. Markus sagt, dass dieser Mann einen Wasserkrug trägt. Und den sollten Sie fragen. Das ist ziemlich auffällig, weil Wasser tragen ist normalerweise eine Angelegenheit von Frauen. Und wenn der Mann jetzt einen Wasserkrug trägt, fällt er wirklich auf. Ja, der muss natürlich auch Jesus kennen, denn das, was er jetzt gesagt bekommt, der Meister lässt sagen. Der kann das ja nur dann machen und wollen und gerne dazu bereit sein, wenn er Jesus kennt und mag und ganz selbstverständlich weiß, wer mit dem Meister gemeint ist. Also es wird alles vorbereitet, ein ausreichend großer Saal wird vorbereitet, vermutlich auch das Passahlamm. Jedenfalls werden dann auch auf dem Boden auch Kissen ausgebreitet, weil hier steht zwar, sie setzten sich zu Tisch, aber eigentlich ist das nicht ganz richtig, denn es war selbstverständlich, dass man halb liegend zu Tische, ja, halb lag. Denn das war ein Zeichen der Freiheit. Sozusagen nur die freien Menschen konnten sich zu Tisch legen. Die Sklaven, die mussten sich entweder setzen oder stehen. Und interessant ist, dass das auch heute noch beim Passafest beachtet wird. Dass wenn dort man den Kelch entgegennimmt oder sich etwas zu essen nimmt, dass man sich dabei anlehnt, symbolisch. So, als ob man liegen würde. Also als Ausdruck der Freiheit. Ja, wann war das Ganze? Eins ist klar, die Kreuzigung, die war am Rüsttag des Sabbats, also am Freitag vor dem Sabbat. Dann muss das Mahl also am Donnerstag gewesen sein. Und das Passafest verschiebt sich ja. Und wenn man jetzt mal das alles zurückrechnet, gibt es einen wahrscheinlichen Termin jetzt für diesen Donnerstag, nämlich den 6. April im Jahre 30. Da sind genau diese Bedingungen enthalten. Jetzt gibt es natürlich auch ein Problem, nämlich eigentlich ist erst der Freitag, also der Tag vor dem Passafest ist eigentlich erst der Tag der Schlachtung. Es wird aber auch dokumentiert, dass Jesus genau zu der Zeit der Schlachtung starb. Dann stellt sich die Frage, ja, was war denn jetzt an diesem Donnerstag? Jetzt kann man verschiedene Möglichkeiten sich überlegen, warum dieser Termin etwas vorgezogen war. Entweder gab es verschiedene Möglichkeiten, dass Sadduzäer und Pharisäer das jeweils anders interpretierten oder dass es wegen dem Sabbat war, dass das dann in dem Falle auch vorgezogen werden konnte oder es war organisatorisch so, dass zwei Tage angesetzt wurden, weil einfach dann wegen Sabbat und wegen dem Passafest dann einfach sonst das organisatorisch nur schwer an einem Tag zu erledigen ist. Egal, Donnerstag jedenfalls. Und bei diesem Mahl kündigt Jesus jetzt diesen Verrat an. Es ist klar, was dann passiert. Allgemeines Entsetzen. Unfassbar, kann doch nicht sein. Und eins ist auch klar. Da gucken sie nicht alle Judas an, nach dem Motto, es kann ja nur der sein. Nein, sie kamen gar nicht auf die Idee, dass das überhaupt einer von ihnen sein kann. Judas steht also überhaupt nicht im Mittelpunkt. Und alle fragen sich, wirklich jeder fragt sich ganz persönlich, ganz ängstlich, bin ich's? Hoffentlich nein. Es kann doch nicht sein. Also man muss sich schon klar machen, dass sie dann in dem Falle zumindest versuchen, ganz ehrlich zu sein. Gibt es in mir was so einen Verrat möglich macht? Und das ist schon mal etwas, ich würde fast sagen, Bewundernswertes. Jesus antwortet ihnen dann, wer die Hand mit mir in die Schüssel taucht. Da gab es eben auch die Möglichkeit, in Salzwasser Bitterkräuter hineinzutauchen oder andere Teile oder das Brot da hineinzutauchen. Und ja, wenn er das so sagt, was passiert denn? Wird dann jemand mit ihm zusammen die Hand in die Schüssel tauchen? Na, jeder wird darauf achten, das nicht. Und interessant ist, dass Johannes da eigentlich was ganz anderes dann noch dazu schreibt. Er schreibt, Jesus gibt dann später einen eingetauchten Bissen an Judas und sagt ihm dabei, tu es bald. Und interessant an der ganzen Geschichte ist auch, dass die Jünger das nicht verstehen. Die denken, ja, der hat ja jetzt hier die Finanzen vielleicht, der muss jetzt hier noch einiges erledigen, das hat er mit Jesus abgesprochen. Jesus spricht dann auch ein Wort vom Menschensohn. Das ist ja immer die Formulierung, mit der er sich eigentlich identifiziert, weil der Menschensohn ist eine ganz wichtige Figur im Alten Testament. Er sagt, dem Menschensohn wird das passieren, was schon geschrieben steht. Also das bedeutet, dass Jesus nicht in irgendeiner Weise überrascht ist und dass er nicht irgendwie ausgeliefert wird, sondern es passiert das, was er weiß, dass ihm passieren wird und was er aufgrund dessen auch dann will. Also es ist Gottes Wille, dass das geschehen kann. Er sagt aber auch, dass der Verräter selbst, dass es besser für ihn wäre, wenn er nicht geboren worden wäre. Also er verheißt ihm die denkbar größten Seelenqualen. Ja, wofür sagt er das? Es ist ein letzter Gnadenimpuls an Judas. Vielleicht kehrst du noch um. Du musst es ja nicht tun. Das wird dir aber dann passieren. Aber Judas lässt sich offensichtlich davon nicht so besonders beirren. Er muss ja auch unauffällig bleiben. Wenn alle fragen, bin ich's? Und er würde nicht fragen, dann wäre das auffällig. Also muss er jetzt auch, bin ich's, Rabbi, sagen? Das ist nicht interessant. Er muss also tatsächlich so tun, als ob, obwohl er genau weiß, was er vorhat. Und Jesus antwortet ihm, und es kann durchaus sein, dass das jetzt in einem Privatgespräch geschieht, dass die anderen das gar nicht so richtig mitbekommen, weil sie noch so aufgeregt sind. Ist etwas verdeckt. Er sagt nicht einfach, ja, du bist, sondern du sagst es, was genau das Gleiche ist. Und er sagt dem Judas gleichzeitig, ich weiß über dich Bescheid. Ich weiß, was du vorhast. Ja. Das ist ja eigentlich auch so etwas wie noch so eine Art von Chance, die er hätte. Ich weiß Bescheid. Aber Judas hat ganz offensichtlich beide Chancen nicht genutzt. Wenn wir uns jetzt mal so den Ablauf anschauen, so einer Pessach-Liturgie, und dann können wir uns natürlich versuchen, an die heutige Liturgie ein wenig anzulehnen. Ob sie völlig identisch war, ist unklar, aber es liegt einfach nahe. Dieser Ablauf wird eigentlich durch 4 Becher Wein vermutlich mit Wasser gefüllt. Also nicht purer Wein, so ein großer Becher, und zwar so, dass der Reihe umgehen konnte und dass alle von ihm trinken konnten. Und sie mussten ihn letztendlich auch leer trinken. Das war ja ziemlich wichtig. Es fängt damit an, dass der jeweilige Haushaltungsvorstand den ersten Becher füllend und mit einem Segensspruch weitergibt. Und zu jedem Becher gehört immer ein Segensspruch. Das, was immer so ganz kurz formuliert wird jetzt hier, dankte, gab. Das Danken ist immer der Segensspruch. Ja, danach, nach dem ersten Becher, werden erstmal Bitterkräuter genommen, Bitterkräuter, naja, als, können wir meinen, ja, das ist so ähnlich wie appetitanregend, ja, das ist es auch, aber es ist eigentlich auch das Symbol der bitteren Sklaverei. Und es kommen Lesungen aus dem Alten Testament. Ja, und dann werden die Mahlzeiten aufgetragen, aber noch nicht gegessen. Und dann kommt erstmal so eine Art von Frage-Antwort. Wenn Kinder dabei sind, dann muss das jüngste, schon sprechen könnende Kind, muss auswendig lernen, was es entsprechend fragt. Dann bekommt es die Antworten. Dann werden erst einmal Psalmlieder gesungen. Da gibt es eine ganze Reihe von Psalmliedern. Und die sind so richtig so lobpreismäßig, ein Hallel, so wird das genannt. Ja, wird jetzt erst werden die Psalmen 113 und 114 gesungen, dann kommt der zweite Becher mit einem Segensspruch und dann beginnt die Mahlzeit mit dem Lamm und mit dem Brot. Und dabei wird das Brot auch wirklich gebrochen und ausgeteilt. Und bei dieser Gelegenheit deutet Jesus das offensichtlich neu. Er sagt interessanterweise die gleichen Worte, und zwar wirklich wortgleich, wie vor der Speisung der 4.000 und 5.000. Und dann sagt er, das ist mein Leib. Also er sagt eigentlich indirekt, mein Leib wird gebrochen, also getötet. Aber interessanterweise werden die Knochen nicht gebrochen. Interessanterweise ist es sogar so, dass das Lamm, das beim Auszug aus Ägypten verzehrt werden sollte, auch auf gar keinen Fall die Knochen gebrochen bekommt. Das war auch Vorschrift. Und es wird explizit auch gesagt und sogar in einem Psalm formuliert, dass derjenige, der diese Schmach erdulden muss, dass ihm kein Knochen gebrochen wird. Und das ist genau das, was auch Jesus widerfahren ist. Er sagt also, nehmt und esst. Das ist mein Leib. Nehmt und esst. Übersetzt heißt das ja, hier habt ihr meinen gebrochenen Leib. Nehmt ihn in euch auf. Das heißt das ja. Wieso denn sowas? Dazu muss man verstehen, was Jesus eigentlich auf dieser Welt wollte. Er gibt nämlich seine Leiblichkeit, und das ist jetzt erstmal gleichbedeutend, mit Menschlichkeit. Die Menschwerdung heißt ja auch Leibwerdung. Er bekommt einen Leib genauso wie wir. Wenn er nur so erschienen wäre, wie Gott häufig auch schon Menschen erschienen ist, dann hätte er keinen Leib in dem Sinne. Wenn er aber Mensch wird, hat er immer einen Leib. Und was macht er? Er wird leiblich, menschlich, damit nämlich auch Gottes Liebe menschlich werden kann. Gottes Liebe in seiner ursprünglichen Purheit ist so unterschiedlich zu uns, dass wir die nicht einfach aufnehmen können. Wir können dafür dankbar sein, der kümmert sich um uns, aber er muss sozusagen das Wesen seiner Liebe immer mit einem gewissen Abstand von uns fernhalten, weil wir das nicht ertragen können. Aber wenn diese Liebe menschlich wird, dann wird sie mit uns kompatibel. Sie wird erträglich, weil menschliche Liebe können wir aufnehmen. Und so können wir tatsächlich dadurch, dass er Mensch geworden ist, seine Leiblichkeit, seine von seiner Göttlichkeit durchdrungene Leiblichkeit als seine Liebe in uns aufnehmen. Und nur wenn wir das in uns aufnehmen, kann das ja in unser inneres Wesen aufgenommen werden. Und das ist ja etwas Substanzielles. Also es kann zu einem substanziellen Teil von uns werden. Man muss sich das klar machen. Das ist nicht nur eine Liebe, die uns irgendwie versorgt und die wir schön finden und auf die wir dann mit Freude reagieren können, sondern wir werden durch diese Liebe, wenn wir sie in uns aufnehmen, von innen erneuert. Natürlich nicht, indem wir ein Stück Brot essen, sondern dadurch, dass genau das uns innerlich öffnet für das, worauf es eigentlich ankommt. Was er also sagt, das ist eine Aufforderung. Nehmt meine Liebe oder auch mein Wesen substanziell in euch auf. Lasst euch dadurch verwandeln. Wenn wir das machen, werden wir ihm sozusagen von innen heraus ähnlich. Wir werden dadurch faktisch seine Brüder oder Schwestern. Das bedeutet aber, dass Pessach nicht nur eine Befreiung für die Israeliten damals war, sondern dass das auch für uns eine Befreiung ist. Und zwar aus jeder Sklaverei, aus der Sklaverei der Eigensucht, aus allen Sklavereien der Abhängigkeiten, die Sklaverei von all diesen, äußeren Weltlichkeiten, auf die wir ja total fixiert sind. Und das können wir ja nicht dadurch, indem wir meditieren, sondern dadurch, dass wir in uns frei werden, dass in uns das nicht mehr eine derartige Gier in sich trägt, weil sich unser inneres Wesen zu verwandeln beginnt. Wir müssen also von innen heraus heilen. Und das ist genau diese Heilwerdung. Und Heilwerdung ist eine andere Umschreibung von Vergebung. Ja, und dann, nach dem Mahl, kommt der dritte Becher. Der wird in der Passa-Liturgie der Becher des Segens genannt, mit einem ausführlichen Segensspruch begleitet. Und Jesus deutet jetzt diesen Segensbecher auch wieder auf sich. Das ist das Blut des Bundes, vergossen zur Vergebung der Sünden. Blut des Bundes. Für uns ist das immer so irgendwie etwas erschreckendes Blut und so. Damit man das ein bisschen verstehen kann, werde ich jetzt mal aus dem 2. Mosebuch 24 vorlesen. Da heißt es: Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Da antwortete alles Volk mit einer Stimme: Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und machte sich früh am Morgen auf und baute einen Altar unten am Berge und 12 Steinmale nach den 12 Stämmen Israels und sandte junge Männer der Israeliten hin, dass sie darauf dem Herrn Brandopfer opferten und Dankopfer von jungen Stieren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in die Becken, die andere Hälfte aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volks. Und sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Und er reckte seine Hand nicht aus wider die Edlen der Israeliten. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Daher kommt dieser Begriff Blut des Bundes. Und offensichtlich meint Jesus jetzt einen neuen Bund. Ein neuer Bund, der interessanterweise bei einigen Propheten schon im Alten Testament mehrfach angekündigt wurde. Die Frage ist nur für uns immer, ja, warum denn immer dieses Blut, diese blutrünstige Angelegenheit? Ja, das liegt halt daran, dass für uns Blut irgendwie immer mit Tod assoziiert ist. Also Grausamkeit, Verletzung, Sterben und Ähnliches. Das war aber für die Israeliten ganz anders. Blut war für sie nämlich gleichbedeutend mit Leben. Das Blut ist der Sitz des Lebens aus Gott, gehört ausschließlich Gott und muss auch wieder an ihn zurückgegeben werden. Das heißt, die Art und Weise zu schächten, also ein Tier ausbluten zu lassen, das war nichts anderes, als dass das eigentliche Leben des Tieres an Gott zurückgegeben wird. Blut ist das Heiligste und nicht das Schrecklichste und Schlimmste. Ein Zitat aus 3. Mose 17, Vers 11, da heißt es: Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut wirkt Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Also das Leben, das zurückgegeben wird und uns neu von Gott geschenkt wird. Anders ausgedrückt, Blut bedeutet, dass eigentlich das als Symbol der höchsten Heiligkeit und Lebendigkeit uns wieder lebendig macht. Heiligung durch das Lebendigste und Heiligste. Es ist nur unsere Kultur, die mit dem Blut etwas ganz anderes verbindet. Ja, Jesus ist also bereit, sein Leben zu geben, sein Menschenleben zu geben, damit wir neu leben können. Am Kreuz ist sozusagen der Kulminationspunkt dazu. Nicht nur jetzt mal symbolisch durch die verschiedenen Achsen, sondern hier verschmilzt sein göttliches Sein mit dem zur puren Liebe gewordenen Menschsein. Das Menschsein ist genauso wie das Göttlichsein jetzt so, dass es bereit ist, ganz und gar ineinander aufzugehen. Und dann kann Jesus eintauchen in die Dimension der verlorenen Seelen, also der von Gott getrennten Seelen, zu denen eigentlich wir auch gehören. Und dort kann er jetzt Heilung anbieten. Heilung, ganz ähnlich, wie wir sie bei einer Bluttransfusion kennen. Eigentlich müsste man das natürlich jetzt medizinisch etwas genauer sagen, das ist dann eine Blutzellentransplantation aus dem Knochenmark. Aber das ist jetzt für uns zum Beispiel eine selbstverständliche lebensrettende Maßnahme, wenn eigentlich alles an den Blutzellen unheilvoll geworden ist. Mit dieser Transplantation strömt praktisch sein Leben in uns ein. Das heilt sozusagen unseren seelischen Blutkrebs, wenn man das mal als Metapher verwendet. Also das, was man so Leukämie nennt. Und diese Heilung, das ist wirklich immer Vergebung. Man muss immer Heilung, wirkliche Heilung mit Vergebung gleichsetzen. Und das ist etwas wirklich Substanzielles. Es ist so wichtig, dass man das sich klar macht. Es geht hier nicht nur um einen juristisch-rechtlichen Statuswechsel vor irgendeinem Gericht. Also so der Wechsel von schuldig auf unschuldig. Weil was ist denn Sühne? Sühne ist der Aufwand, der nötig ist, um eine echte Heilung möglich zu machen. Also eine absolute und vollständige Wiedergutmachung. Das ist ja Sühne. Etwas, wozu wir überhaupt nicht in der Lage sind. Wir brauchen also eine wirkliche, echte, substanzielle innere Neugeburt. Und das ist etwas, was nur durch ihn möglich ist, der uns das nämlich möglich macht. Insofern sühnt er tatsächlich und trägt all unsere Kaputtheit um unsere Heilung und unserer Neugeburt willen. Dann macht er noch eine Verheißung. Er wird erst wieder im Reich Gottes mit allen Jüngern und natürlich Jüngerinnen wieder Feste feiern, und zwar mit der Frucht des Weinstocks, wie er das formuliert. Und das ist eine interessante Formulierung, weil im Alten Testament ist der Weinstock immer ein Symbol von Frieden und Fülle. Man kann den Wein genießen, und die Israeliten haben ihn genossen, und das geht aber nur im Frieden. Und es war gleichzeitig Symbol der Fülle. Die Frucht des Weinstocks ist also die pure Fülle. Wein oder das Lebensblut Gottes, könnte man jetzt nach diesem Verständnis sagen, das wird dann zur Grundlage der Freude werden. Das ist keine Angelegenheit, dass da irgendein Rausch entsteht, sondern das ist pure Lebendigkeit in der Gemeinschaft. Also es ist das, was man als den Inbegriff einer sich ständig vermehrenden Seligkeit kennzeichnen könnte. Wollen Sie dazugehören?